Ja, guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch und euren Familien soweit gut. Wir hatten Freitag eine nette Geburtstagsrunde bei Heidi, wo es so drei Kuchen gab. Und dann kommen natürlich so auch so diese Themen, so wie schmeckt der oder wie ist der zubereitet und was ist da so drin und wie in welcher Größe schneidet man die Stücken. Ich möchte heute, um in diesem Bild zu bleiben, euch vom Umfang her ein relativ schmales Stück Bibel anbieten, wo ihr aber merken werdet, das hat Substanz und das ist vom Nährwert, vom Inhalt her, da ist durchaus was drin. Sie behandeln nämlich dieses wichtige Thema, in welche Richtung gehen eigentlich unsere Gedanken? Was beschäftigt uns tagtäglich in unserem im Inneren, und das werdet ihr sehen, das lässt sich nicht voneinander trennen, was folgt dann daraus für ein Handeln? Was hat das für Auswirkungen auf mein Tun? Christian Friedrich Hebbel aus Dithmarschen, deutscher Dramatiker, Lyrer und Erzähler, wir haben ja die Hebbelstraße in Bad Oldesloe, genau, Anja, du wohnst da, er sagte einmal, der Mensch ist, was er denkt. Was er denkt, strahlt er aus. Was er ausstrahlt, zieht er an. Ich finde, er hat jetzt kein christliches Verständnis vom Denken, von seinem Hintergrund her, aber er hat diese zentrale Bedeutung des Denkens mit diesem Zitat gut erfasst. Ich lese jetzt Philipper 4, Vers 8 und 9. Im Übrigen, Brüder und Schwestern, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was bewunderungswürdig, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Paulus gibt seinen Glaubensgeschwistern, bevor er wirklich so zu diesem letzten Teil des Briefes kommt, noch einmal so einen ganzen Blumenstrauß an Dingen mit, die sie eben bedenken und tun sollen. In einer meiner Bibeln sind diese Verse unterschrieben mit dieser Überschrift, Aufruf am Guten festzuhalten. Und ihr merkt schon, man könnte sagen, die hier genannten Werte, Ehrbarkeit, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Tugendhaftigkeit würden auch viele unserer Nachbarn, Arbeitskollegen, meiner Freunde auch unterschreiben. Und das ist auch durchaus mit im Blick. Paulus skizziert hier so eine ganz positive Ethik des Miteinanders. In Römer 12 klingt das auch so an, wo die Rede von dem ist, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Wir haben es gerade vor kurzem festgestellt, auch bei unseren Nachbarn wissen wir eigentlich, wie man fragen kann, wenn zum Beispiel Hilfe benötigt wird. Die einen Nachbarn letztens hatten sich ausgesperrt, also die wohnen im ersten OG, aber das eine Badfenster war noch offen, wo man über den Balkon raufkommt. Und dann war eben die Frage, wo kriegt man jetzt eine große Leiter her, dass man da hoch kann? Und meine Frau wusste gleich oder hatte eine Ahnung, ja, den und den Nachbarn, der ist bestimmt da, den kann man ansprechen. Und dann hat er eben die große Leiter geholt und dann ist der eine Sohn von denen da hoch und dann konnte halt in die Wohnung dann rein. Und wir hatten danach so gesprochen und festgestellt, ja, das ist so ein Nachbar, bei dem weiß man, den kann man da fragen. Also der hat da eine Hilfsbereitschaft, gewisse Werte, wo man nicht erst grundsätzlich hinterfragen muss. Und Paulus setzt so voraus, dass es so einen gesellschaftlichen Wertekanon gibt, so eine Schnittmenge an Tugenden, wie das hier heißt, die durchaus im Einklang mit Gottes Willen sind. Deren Einhaltung bringt mich nicht mit Gott ins Reine in Beziehung, das hat Paulus ja in Kapitel 3 strikt abgelehnt, aber gegen solche Werte ist vom Prinzip her nichts einzuwenden. Die Wuppertaler Studienbibel schreibt, es ist schon erstaunlich, wie der schlichte Mensch überall recht gut weiß, wie das Verhalten des anderen eigentlich sein sollte. Und vor dem Hintergrund der griechisch-römischen Umgebung in Philippi war Tugendhaftigkeit ein hoher Wert. Heute wird es ja eher so negativ mit dem moralischen Zeigefinger verbunden oder es wird als spießig angesehen. Ich weiß nicht, ob ihr noch diese alte Sparkassenwerbung kennt mit dem Vater, der mit seiner Familie da so in einem alternativ ökologisch orientierten Projekt wohnt und die Tochter erzählt dann halt von dem Klassenkamerad, der ein eigenes Haus hat mit eigenem Zimmer und der andere Klassenkamerad, die haben sogar eine Wohnung auf der Dach, also mit einer Dachterrasse und der hat ein eigenes Zimmer. Und der Vater sagt ja immer, ja, das ist ein Spießer, ne? Und dann sagt sie ja am Ende, du Papa, wenn ich groß bin, will ich auch Spießer werden. So könnte man das hören, heute so diese Werte, aber es geht natürlich um mehr als irgendwie um spießig sein. Grundsätzlich ist zu sagen, damit man hier nicht in Schieflage kommt, für Christen geht es immer zuerst um ein Leben vor den Augen Gottes. Das klingt auch im Text an, denn dieser ganze Abschnitt steht ja unter dieser wunderbaren Zusage, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Aber von dieser Basis, von dieser Perspektive her geht jetzt eben auch der Blick auf das, was meine Mitmenschen als lobenswert ansehen und was zu einem friedlichen Miteinander beiträgt. In Römer 12, Vers 18 heißt es, ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Nachdem Paulus jetzt im Brief bisher sehr stark so dieses himmlische Ziel betont hat, auf das wir so mit aller Kraft zuleben sollen, so dieser Blick nach vorne, scheint er hier jetzt irgendwie nochmal sagen zu wollen, vergesst, was hinter euch liegt, also euer altes Leben ohne Gott, aber vergesst nicht alles, was neben euch liegt. Also Dinge, die gesellschaftlich geschätzt sind, die auch ein Zeichen von Liebe zum Nächsten sind, vergesst das nicht in eurem Lauf und in eurem Blick nach vorne. Und er beginnt jetzt immer mit alles, was in diese Kategorie fällt, das erwägt oder das bedenkt, das zieht in Betracht. Es ist eine unvollständige Auflistung, die auch noch ergänzt werden könnte. Aber es schwingt somit, Paulus setzt ganz selbstverständlich voraus, dass unser Denken sowieso in irgendeine Richtung geht. Die Frage ist halt nur, in welche. Und ihr werdet merken, das sind alles solche Abstraktbegriffe, nenne ich es mal, die so ein bisschen Fleisch an den Knochen brauchen, so ein bisschen Hand und Fuß kriegen müssen. Und ich bemühe mich, dem auch Hand und Fuß zu geben. Erstens, alles, was wahrhaftig ist. Wahrhaftigkeit beschreibt die innige Treue gegenüber der Wahrheit und Ehre Gottes. Ein wahrheitsgetreues Leben. Ein solcher Mensch weiß sich mit seinem ganzen Sein an das gebunden, was vor Gott richtig ist. Lüge ist keine Option. Ich habe schon lange eine Skoliose, also so eine Verkrümmung der Wirbelsäule. Und das ist immer so ein Bild für mich, was Unaufrichtigkeit und Unehrlichkeit bewirkt. Sie verkrümmt mich so in mich selbst. Im Psalm 38 ist David in Sorge über seine Sünde und schreibt so ganz plastisch, ich gehe krumm und sehr gebückt, den ganzen Tag gehe ich traurig einher. Demgegenüber kann der Wahrhaftige gerade seinen Weg gehen, mit einem festen Blick nach vorne. Allein das Wort Wahrheit lässt heute Menschen natürlich aufhorchen, ob hier jemand tatsächlich davon ausgeht, dass es eine Wahrheit außerhalb von uns geben könnte, ob ich dem jetzt zustimme oder nicht. Wir sprechen lieber von Authentizität, also von dem, was ich für mein Leben als richtig und passend empfinde, in dem voll aufzugehen. Dann liegt halt diese Entscheidungsgewalt darüber, was das ist, in meiner Hand, die Definition, was das beinhaltet. Aber bedenken wir, jemand kann authentisch, echt und voll in seinem Element sein, in Dingen, die anderen furchtbaren Schaden zufügen. Also es braucht eine Form der Bewertung menschlichen Handelns. Titus Vogt, unser Studienleiter, sagt immer, eine Gesellschaft ohne eine übergeordnete Ethik, ohne einen verbindlichen Maßstab für alle, ist schlichtweg nicht lebbar. Ich bin damals als Jugendlicher mit einer Freundin mal eine kurze Strecke Bus gefahren, 2, 3 Haltestellen. und wunderte mich, dass sie halt für die kurze Strecke keinen Fahrschein gekauft hat und da halt nicht schwarz fährt. Aber ich weiß noch so ihre ganz ruhige Erklärung. Ja, es ist nur eine kurze Strecke, aber die Verkehrsbetriebe haben Kosten. Es müssen Menschen bezahlt werden, Fahrzeuge müssen angeschafft werden, müssen instand gehalten, repariert werden. Und dazu leiste ich meinen Beitrag. Paulus geht davon aus, dass eine authentische Wahrhaftigkeit eine Außenwirkung hat. Menschen teilen vielleicht nicht unbedingt meine Überzeugung, aber sie nehmen doch wahr, dass ich dem christlichen Glauben und diesen Werten der Bibel gegenüber treu bin. Zweitens, alles, was ehrbar ist. Das ist jetzt interessant und da passt auch dieses Bild sehr gut. Bei diesem Begriff geht es jetzt nicht um eine irdische Ehrbarkeit aufgrund bestimmter Errungenschaften, also bestimmter Leistungen oder Dinge, um die ich mich verdient gemacht habe, sondern um eine Würde, die jemand seinem höheren Bürgerrecht im Himmel verdankt. Es bezeichnet eine Eigenschaft, die etwas Majestätisches und Ehrfurchtgebietendes an sich hat, aber nicht abweist, sondern anzieht und einlädt. Das Neue Testament spricht zum Beispiel im Zusammenhang mit Diakonen und älteren Brüdern von dieser Eigenschaft. Es ist so ein offenkundiges Anderssein, weil meine Identität nicht in dieser Welt, sondern in meinem Gott gegründet ist. Meine Mitmenschen können es nicht unbedingt einordnen, sie merken aber, dass sie hier jemanden vor sich haben, der einen höheren Lebenssinn verfolgt, als hier 70, 80 nette Jahre zu haben. Es ist so ein über den Dingen stehen, aber nicht im arroganten Sinne, sondern in attraktiver Art und Weise. Es soll Geschmack machen auf den Himmel. Und so jemand lebt und stirbt anders durch Gottes Gnade. Jesus hat diese Ehrbarkeit natürlich in Perfektion verkörpert. Als der Hauptmann am Kreuz merkte, dass Jesus anders gestorben ist, als er es jemals in seinem Leben bei einem Menschen gesehen hat, sagt er ja, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Er hätte auch sagen können, dieser ist ein großer Prophet und Lehrer gewesen. Es wäre auch nicht ganz falsch gewesen. Aber unter diesem Eindruck des Kreuzestodes realisiert er, der ist nicht von dieser Welt. Und so beschreibt dieser Begriff, dass im Glauben an Jesus mir von oben her so eine Würde verliehen wird, die ich vorher nicht hatte, und zwar Gottes Kind zu sein und eine ewige Heimat, ein Bürgerrecht im Himmel zu haben. Und von dieser Würde strahlt jetzt auch hier und jetzt schon etwas in meine Umgebung. Leider sind hier in gewisser Weise viele Atheisten stimmiger in ihrer Weltanschauung, denn sie glauben, dass dieses Leben ja alles ist und leben das auch. Und wir glauben, dass dieses Leben hier längst nicht alles ist, leben aber manchmal so, als wäre es das doch. Da sind wir halt noch nicht fertig, sondern in einem Veränderungsprozess. Dieser Prozess wird aber durch Gottes Gnade auch manches Mal wahrgenommen. In unserer früheren Gemeinde hatten wir einen lieben Bruder im Rollstuhl, der mir erzählte, er hat 40 Jahre lang für seinen Vater gebetet und ihm Gottes Liebe und ja, so das, was Christsein ausmacht, vorgelebt. Und nach diesen 4 Jahrzehnten kam schließlich der Tag, wo sein Vater erkannte und auch das ihm gegenüber so eingestand: Mein Sohn, du hast etwas, was ich nicht habe. Ich möchte das auch haben. Wie kann ich das kriegen? So diese Ehrbarkeit, dieses, da ist jemand irgendwie nicht von dieser Welt, er hat etwas anderes, hat sein Vater da realisiert. Drittens, alles, was gerecht ist. Ein zentrales Merkmal Gottes in dieser Bundesbeziehung zu seinem Volk, zu seinen Kindern, ist es, durch sein Gesetz mitzuteilen, was Recht und Unrecht ist. Jesaja 61, Vers 8 sagt, denn ich bin der Herr, der das Recht liebt und Raub und Unrecht hasst. Das Gesetz ist so ein Zeichen seiner Liebe bis heute, dass wir ihm nicht gleichgültig sind, sondern dass er will, dass unser Leben und unsere Gottesbeziehung gelingt und wir gewarnt sind vor allen Gefahren, die es gibt. Und als Christ bestätige ich das Gesetz Gottes und richte es auf, indem ich anerkenne, dass es so gut ist, dass es zu gut ist, als dass ich es selbst erfüllen könnte. Es ist so vollkommen, dass es nur ein Vollkommener an meiner Stelle erfüllen konnte. Als Christ liebe ich alles, was Gott gerecht nennt, und empfinde so eine Abneigung, eine Abscheu gegenüber allem Unrecht. In der Elberfelder Studienbibel heißt es: Die Gerechtigkeit des Menschen ist dementsprechend sein Handeln unter dem Gesichtspunkt des Urteils Gottes, sein rechtes Leben für und mit Gott. Manchmal haben wir Menschen ja so eine Schieflage im Umgang mit diesem Thema. Für andere, die etwas falsch gemacht haben oder aus unserer Sicht Unrecht getan haben, wünschen wir uns die volle Gerechtigkeit. Wären wir selbst aber in der Situation, würden wir um ein gnädiges Urteil bitten. Und so, denke ich, sollten wir eine grundsätzliche Freude an allem haben, was Recht ist, und womöglich fördern, dass in einer Gesellschaft Recht geschieht. In 1. Korinther 13 heißt es über die göttliche Liebe, die an unserem Herzen ist: Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Das heißt ja am Umkehrschluss, sie freut sich über die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit passiert schon im Kleinen. Zusagen einhalten, Rechnungen bezahlen, faire Absprachen treffen, ehrlich darlegen, was ist möglich, was geht nicht. Menschen gleich behandeln, keinen bevorteilen, geben und nehmen in einem guten Verhältnis gestalten. Also ich muss nicht immer nur geben und mich verausgaben, ich darf auch nehmen. Aber es geht auch nicht darum, immer nur zu nehmen, sondern das in einer guten Gewichtung zu gestalten, dass ich Geliehenes gut behandle und so weiter und so fort. Das sind schon so diese kleinen Dinge im Alltag, wo ein gerechtes Verhalten deutlich wird. Viertens, alles, was rein ist, man könnte auch sagen heilig, keusch, unberührt, unschuldig. Dieser Begriff wird hauptsächlich gebraucht, um die Freiheit von sexueller Beschmutzung oder Unreinheit auszudrücken. Als Josef im Alten Testament vor den sexuellen Bestrebungen der Frau von Potiphar floh, hielt er seinen Körper in diesem Sinne rein und unbefleckt. Er achtete eben die Verbindung der Ehe als etwas, das nicht von außen durchbrochen werden soll. Wir alle wissen, dass sexuelle Reinheit in unserem Breitengrade nicht gerade hoch im Kurs steht und die Grenzen da halt immer mehr verschoben werden. Aber damals wie heute ist eigentlich das Grundprinzip das gleiche. Diese Unreinheit beginnt nicht erst im Vollzug des Ganzen, sondern in meinen Gedanken, im Denken, in der inneren Fixierung auf etwas oder auf jemanden. Deshalb sagt Paulus: Darauf seid bedacht, auf alles, was rein ist. Jakobus beschreibt in seinem Brief diesen Prozess ja so plastisch wie ein Geburtsprozess. Er sagt: Meine eigene Begierde, also sündhafte Begierde ist hier gemeint, es gibt ja auch positive Begierden, ein Mann begehrt seine Ehefrau oder umgedreht, aber hier ist sündhafte Begierde gemeint. Meine eigene Begierde lockt und zieht mich in eine bestimmte Richtung. Also sie mag angeregt sein von außen durch irgendwelche Bilder oder was auch immer, aber das Thema spielt sich dann in mir ab. Und jetzt muss die Bremse rein, damit es nicht weitergeht. Gebete wie: Herr, hilf mir. Herr, bewahre meine Gedanken und Sinne. Herr, hilf mir zu fliehen, jetzt vor dieser Versuchung oder diesem Reiz, wie bei Josef. Und wenn da keine Bremse reinkommt und dieses Begehren eben auf fruchtbaren Boden fällt, also das, was ich möchte, was es möchte, innerlich empfängt, wird daraus die sündhafte Tat geboren, sagt er also, wie bei einem Kind. Es führt dann zu Bildern, die ich mir angucke, oder bestimmte Orte, die ich aufsuche, vor denen ich mich fernhalten sollte, Personen, mit denen ich Kontakt aufnehme, was auch immer es ist. Und gerade vor dem Hintergrund einer verdrehten und verkehrten Gesellschaft, wie er in Kapitel 2 sagt, braucht es Menschen, die solche göttlichen Werte leben, auch der Reinheit. Fünftens, alles, was liebenswert ist. Dieses Wort gibt es nur hier an dieser Stelle im Neuen Testament. Es hat etwas damit zu tun, die freundschaftliche Liebe anderer auf sich zu ziehen. Zu lieben, könnte man auch sagen. Wir alle kennen das so aus dem Alltag. Es gibt so eine Liebenswürdigkeit, die es anderen leicht macht, einen Menschen von Herzen zu mögen und mit ihm oder ihr so in einen positiven Kontakt zu kommen. Man spricht auch von einem gewissen gewinnenden Herzen oder von jemandem, der so ein Herzensgewinner ist. Jeder kennt das aus dem Alltag. Manche machen es einem einfach, sie gerne zu haben. Andere erschweren einem dieses. Und hier sprechen wir sicher von etwas, was nicht nur Christen auszeichnet, was aber in besonderer Weise Christen auszeichnen sollte. Meine Frau und ich, wir haben schon manchmal über befreundete Familien gesprochen und danach so gesagt, es ist bei denen wirklich angenehm. Die sind so unkompliziert und entspannt in vielem. Wir sind da einfach gerne. In Kolosser 4, Vers 5 und 6 heißt es, eure Worte seien immer freundlich und angenehm gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten müsst. Dass ich aufgefordert werden muss, auf das Liebenswürdige bedacht zu sein, bedeutet, es kann auch Entscheidungen beinhalten, die meinem Naturell schwerfallen, also für die ich mich überwinden muss. Auf einen anderen zugehen, meine Hilfe anbieten, ein freundliches Wort weitergeben, jemandem zuhören, etwas für andere kochen, backen, was auch immer es ist. Das fällt manch einem leicht, geht einem leicht von der Hand, für andere ist es eine Überwindung. Sechstens, alles, was bewunderungswürdig ist. Dieser Begriff ist auch einzigartig und kann auch lobenswert, verdient, anziehend, ansprechend meinen. Er ist ganz positiv besetzt und er hat nicht den negativen Beigeschmack, krampfhaft jetzt hier auf die Ehre von Menschen aus zu sein oder nach jedem Lob zu haschen, was ich bekommen kann. Paulus beschreibt in 2. Korinther 6, dass es neben vielen Schwierigkeiten, vielen Bedrängnissen, viel Leid auch Zeiten gab, wo ihm und seinen Mitarbeitern Ehre zugekommen ist, also wo sie einen guten Ruf hatten, wo sie eine gute Nachrede empfangen haben. Auch Älteste, das ist ja in gewisser Weise zunächst mal eine Beschreibung einfach für gereifte Gläubige und Diakone, sollen ein gutes Zeugnis, einen guten Ruf haben in ihrer Umgebung. Man muss natürlich beachten, wäre das jetzt das alleinige Ziel meines christlichen Lebens, würde ich das Ziel verfehlen und mich zum Diener der Menschen und ihres Eindrucks machen. Paulus schließt das ja in Galater 1, Vers 10 so aus und sagt, wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. So dieses Bewunderungswürdige bei Menschen, aber als Teil einer ganzen Reihe von Werten, hat seine Berechtigung. In Römer 13, Vers 7 heißt es, so gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Es gibt also eine Form von Ehrbarkeit auch unter Menschen, die positiv zu bewerten ist und die auch vor Gott angenehm ist, ohne da einen Menschen Kult draus zu machen. Als Petrus in das Haus von Cornelius kommt und realisiert, dass die Tür zur Rettung nicht nur den Juden offen steht, sondern auch den Heiden, den Völkern der Umgebung, sagt er, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person, also ob Jude oder Heide, nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Das geht so in diese Richtung. Da heißt es nicht, der wird gerettet, aber der ist ihm angenehm, das ist etwas Angenehmes. Auf das Bewunderungswürdige seinen Blick zu richten, erfordert natürlich eine gute Beobachtungsgabe, was in meinem Umfeld etwas ist, ein Projekt beispielsweise, wo ich guten Gewissens sagen kann, ja, dafür lohnt es sich, dass ich mich mit einbringe, dass ich mich investiere. Das ist wirklich etwas Ehrenwertes. Man kann jetzt diese ganze Auflistung als große Last empfinden und denken, ja, das soll ich jetzt auch noch alles beachten. Dann will ich dich erinnern, wenn du Christ bist, von Neuem geboren, dass du hier nicht bei Null anfängst und etwas neu produzieren musst, sondern alles Gute, alles Gott Wohlgefällige, alles, was auch zum Segen der Mitmenschen ist, ist durch die Gabe des Heiligen Geistes in dir angelegt. In Galater 5, wo ja diese Auflistung der Frucht des Geistes ist, lautet das Fazit: Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Was also der Heilige Geist in dir bewirkt, ist im Einklang mit dem Willen Gottes und missachtet diesen nicht. Es ist aber zugleich auch ein Lernprozess, dass solche Dinge immer mehr in uns angeregt werden und zur Entfaltung kommen. Man kann manchmal gedanklich in so eine komische Zweiteilung geraten, indem man denkt, okay, erst lerne ich bei Gott, also erst gehe ich in den Gottesdienst meinetwegen, dann wende ich das an im Alltag. Dann lerne ich wieder was bei ihm, was ich machen soll, gehe in die Bibelstunde oder mache stille Zeit, dann setze ich das um. Aber ich glaube, es ist mehr wie bei einem Chamäleon gedacht, dass beide Augen unabhängig voneinander bewegen kann. Das eine Auge soll fortwährend immer auf Jesus gerichtet sein, auf seine Schönheit, seine Herrlichkeit, seine Gnade. 2. Korinther 3,18 ist das so wunderbar beschrieben. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Der Verwandlungsprozess unseres Herzens geschieht im Blick auf Jesus, darauf, wie er ist, was er gesagt hat, was er getan hat. Und das hängt damit dran, im Schauen auf andere Christen, die mir zwar nicht vollkommen, aber ein Stück weit doch im Alltag darstellen, wie Jesus ist. Wir hatten es schon vorhin von Anja gehört. Paulus sagt ja dann, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Also unser Denken und Handeln entfaltet sich nicht im luftleeren Raum, sondern auch im Blick auf Vorbilder, die wir ganzheitlich wahrnehmen. Im Lernen, im Empfangen, im Sehen, im Hören. Also das eine Auge auf Jesus, auf seine Herrlichkeit und auf Menschen, die mir das darstellen. Und das andere Auge schaut parallel dazu auf Menschen, zu denen diese Veränderung ausstrahlen soll, für die das ein Segen sein soll, die das erreichen soll. Und auch in ihrer Wahrnehmung, durften wir heute lernen, gibt es Werte, die sie zwar nicht mit Gott in Verbindung bringen, die aber wie so ein Fußabdruck sind, den Gott hinterlassen hat in einer Welt, die ihn größtenteils ablehnt. Und im Anknüpfen von uns Christen an solche Tugenden sollen Menschen eine Chance erhalten, zu erfahren, wer diesen Fußabdruck hinterlassen hat. Sie haben durch uns die Möglichkeit zu hören, wer wirklich vollkommen, wahrhaftig, gerecht, ehrbar, rein, liebenswert und bewundernswürdig ist, nämlich unser Herr und Gott. Paulus bewegt das, wenn er in Kapitel 1, Vers 20 sagt: Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nichts tun werde, dessen ich mich schämen müsste. Also Scham hat etwas mit der Wahrnehmung der Umgebung zu tun. Er möchte seinen Mitmenschen keine unnötigen Stolpersteine in den Weg legen, sondern ein authentischer Zeuge Jesu Christi sein. Das wünsche ich auch uns allen, diesen zweifachen Blick auf Jesus, auf seine Herrlichkeit, seine Schönheit und zugleich eben auch dieses: Wo soll das denn ausstrahlen? Wo kann ich anknüpfen? Wo sind Werte und Dinge, die gut, die lobenswert sind, wo ich mich einbringen kann, auf die ich achten soll? Amen.